NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt die Beate Hinrichs. Autofahrer, die Geschwindigkeitsbeschränkungen missachten, müssen einstweilen nicht mit höheren Strafen rechnen, denn der Bundesrat konnte sich heute nicht darauf einigen. Krankenhäuser sollen digitaler werden und Notfallpatienten besser versorgen. Dafür bekommen sie ein paar Milliarden Euro Zuschüsse. Die Wahlrechtsreform ist notwendig, kompliziert und höchst umstritten. Der Bundestag hat heute den Vorschlag der Koalition dazu beraten. Und die Bundesliga startet heute und doch ohne Zuschauer, obwohl es erstmal anders vorgesehen war. Das kommentieren wir. Eigentlich sollten wir längst eine veränderte Straßenverkehrsordnung haben, eine mit höheren Strafen für zu schnelles Fahren, nämlich mit einem vorübergehend einmonatigen Fahrverbot für Geschwindigkeitsübertretungen ab 21 Stundenkilometern zu viel innerhalb von Ortschaften und ab 26 Stundenkilometern zu viel außerhalb. Das ist aber an einem Formfehler gescheitert und seitdem will Verkehrsminister Andreas Scheuer die Änderung kippen. Heute sollte der Bundesrat darüber entscheiden, aber die Ländervertreter konnten sich nicht einigen. Frage an Marcel Heberlein in Berlin: Wie sah denn eigentlich der Kompromissvorschlag aus?
Naja, vor allem unionsgeführte Länder und auch die SPD wollten gerne, dass es schon härtere Fahrverbote gibt. Also für Raser soll schneller der Führerschein weg sein, aber eben nicht überall sollen diese harten neuen Regeln angewendet werden, sondern nur an, ich sag mal, besonders sensiblen Stellen im Verkehr, vor Schulen, vor Kitas und wenn man innerhalb eines Jahres nochmal deutlich zu schnell fährt. Das alles war den Grünen nicht gut genug und deswegen haben die Landesregierungen, in denen die Grünen mit drin sitzen, das abgelehnt und ohne die Grünen kann es keine Mehrheit geben, gerade im Bundesrat.
Ist die Einigung also allein an den Grünen gescheitert?
Ja, letztlich schon, weil die Grünen einfach mehr wollen. Am liebsten einfach die Regeln, die man im Februar beschlossen hat im Bundesrat, nochmal beschließen. Nur einfach diesmal ohne Formfehler, den es ja gegeben hat. Dafür gab es allerdings auch keine Mehrheit für diesen grünen Vorschlag, weil eben die Landesregierungen unter SPD-Führung mittlerweile auch nicht mehr so ganz sicher sind, dass sie diese sehr harten Strafen für Raser wirklich wollen.
Wie geht's denn jetzt weiter?
Ich glaube schon, dass es bis zum Jahresende noch eine Einigung geben kann. Es gibt auch noch ein paar Sitzungen des Bundesrats. In 3 Wochen die nächste. Der Bundesverkehrsminister Herr Scheuer hat jetzt auch einen Last-Minute-Vorschlag gemacht an die Grünen. Stimmt uns doch jetzt mal zu in unserem Kompromissvorschlag und wir bieten euch an, dann hinterher auch nochmal über die Bußgelder zu reden, vielleicht doch nochmal ein bisschen zu verschärfen, auch die Strafen fürs Rasen vor Altersheimen und Krankenhäusern zu verschärfen oder wir machen es euch vielleicht als Bundesländern leichter, Tempo-30-Zonen einzuführen oder Pop-up-Radwege einzuführen. Das war so ein Entgegenkommen auf die Grünen zu und das hat den Grünen offenbar noch nicht gereicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn der Verkehrsminister ein bisschen mehr auf den Tisch legt, dann kann das schon noch kommen.
Wenn jetzt ein Kompromiss beschlossen wird, kriegen wir denn dann quasi Klarheit im Straßenverkehr, wie es aussieht?
Ich glaube, dass es für viele Autofahrerinnen und Autofahrer dann einfach recht unüberschaubar wird, wenn sowas durchkommt wie das, was jetzt als Kompromissvorschlag auf dem Tisch lag, dass man bestimmte Zonen hat, wo man quasi härter bestraft wird als in anderen. Wenn man weiß, ab 21 Stundenkilometern innerorts, da ist der Führerschein weg, dann ist das eine Klarheit zumindest. Wenn ich immer darauf aufpassen muss, ob jetzt gerade eine Kita oder eine Schule in der Nähe ist oder in der Zukunft vielleicht noch ein Altenheim, das macht die Sache, glaube ich, einfach nur unübersichtlich für Autofahrerinnen und Autofahrer.
Es hatten sich ja eigentlich ursprünglich alle Beteiligten schon mal auf eine Strafverschärfung für Raser geeinigt. Und dieser Formfehler war ja quasi eine juristische Kleinigkeit. Es war keine inhaltliche Sache. Wieso nutzen jetzt 3 Parteien diesen Formfehler, um diesen Beschluss zu kippen?
Ich glaube, aus 2 Gründen. Einerseits gab es natürlich viel Gegenwind für die Bundesregierung, auch die Landesregierungen, die dem zugestimmt haben, von Autofahrern, auch vom ADAC. Da gab es vielerorts Wut, dass eben der Führerschein mit der neuen Regel zu schnell weg sein kann, schon ab 21 Stundenkilometern drüber innerorts und 26 außerorts. Das war vielen zu extrem. Dann sagt die SPD jetzt eben, das ist uns auch aufgefallen, das war vielleicht nicht verhältnismäßig. Das wäre quasi das inhaltliche Argument. Man kann natürlich auch sagen, da hat sich jemand dem Druck gebeugt.
Zum Gezerre um höhere Strafen für Raser war das unser Hauptstadtkorrespondent Marcel Heberlein. Krankenhäuser sind in der Corona-Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt. Und viele waren auch nicht besonders gut dafür aufgestellt. Denn seit Jahren sollten sie möglichst effizient wirtschaften. Und das schließt in der Regel aus, dass sie leere Betten vorhalten. Die vorhandenen Betten sollten möglichst immer belegt sein. In der Pandemie rächt sich sowas. Nun sollen Kliniken bessere Notfallkapazitäten bekommen und insgesamt modernisiert werden. Das sieht ein Programm von Bund und Ländern vor. Aus Berlin, Claudia Plass.
Die Krankenhäuser in Deutschland erhalten einen Milliardenzuschuss, um die Digitalisierung voranzubringen und um Notfallpatienten besser versorgen zu können. 3 Milliarden Euro will der Bund dafür bereitstellen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU betonte im Bundestag, es sei das erste Mal seit Jahrzehnten, dass der Bund in Kliniken investiere. Zusammen mit den Mitteln der Länder, die eigentlich für die Krankenhausfinanzierung zuständig sind, käme man auf mehr als 4 Milliarden Euro. Alles zusammen
wird das die größte Summe sein, die jemals in Krankenhäuser investiert wurde. 2021 wird so viel in Krankenhäuser in Deutschland investiert wie nie zuvor.
Aber auch wenn laut Spahn so viel wie nie zuvor investiert wird und die SPD betonte, dass das Gesetz die Bundesländer nicht aus der Pflicht nehme, Kritik kam von der Opposition. Grüne und Linke enthielten sich bei der Abstimmung. Nötige Strukturreformen würden nicht angegangen, hieß es etwa bei den Grünen.
Und wir enthalten uns deshalb, weil diese Investition nicht eingepasst ist in einen vernünftigen Rahmen, wo dann auch sichergestellt ist, dass dieses Geld tatsächlich dazu führt, dass die Krankenhäuser in Deutschland den Digitalisierungsschub erhalten, den sie dringend brauchen. Und wir enthalten uns, weil dieses Konzept nicht verbunden ist damit, die dringend notwendigen, wirklichen Reformen im Krankenhausbereich auch anzugehen.
Sagt Maria Klein-Schmeink, notwendig sei vielmehr, Versorgungsstrukturen abzusichern und sicherzustellen, dass dort, wo Krankenhäuser benötigt werden, diese auch qualitativ gut und patientenorientiert arbeiten können. Auch der linken Abgeordnete Harald Weinberg mahnte eine umfassende Reform der Krankenhausfinanzierung an. Er sprach von einem Etikettenschwindel und kritisierte, damit würden finanziell angeschlagene Krankenhäuser in strukturschwachen Regionen möglicherweise nicht profitieren. Stattdessen:
Für die Länder wird es dadurch attraktiv wieder, sich rauszuhalten, sodass vor allen Dingen private, profitorientierte Krankenhausträger Zugriff auf Bundesmittel bekommen. Das finden wir völlig falsch.
Die AfD stimmte gegen den Gesetzentwurf und forderte ein komplett anderes Vergütungssystem für die Kliniken. Die FDP stimmte zwar für das Gesetz, kritisierte aber, dass die Modernisierung in den Krankenhäusern mit viel Verspätung komme. Mit den Mitteln sollen zum Beispiel elektronische Dokumentationen von Behandlungen gefördert werden. Geld soll auch in die IT-Sicherheit fließen.
Der Bundestag wächst und wächst. Das liegt an den komplizierten Berechnungen, nach denen Mandate verteilt werden. Inzwischen gibt es 709 Abgeordnete. Und damit das Parlament nicht bald aus allen Nähten platzt, soll das Wahlrecht geändert werden. Schon seit Jahren. Bloß über das Wie, da wird schon genauso lange gestritten. Die Koalition hatte sich Ende August endlich auf einen Kompromiss geeinigt, aber der kommt bei der Opposition gar nicht gut an. Heute hat der Bundestag zum ersten Mal über diesen Vorschlag beraten. Aus Berlin, Lothar Lenz.
Das sei jetzt die 26. Reform des Wahlrechts seit den 50er Jahren, rechnete der CDU-Abgeordnete Ansgar Heveling vor. Grundsätzlich sei das personalisierte Verhältniswahlrecht in der Bundesrepublik aber immer noch eine gute und gerechte Lösung.
Der Dualismus aus in Wahlkreisen errungenen und durch Listenwahl erzielten Mandaten hat sich bewährt. Das sichert die Vielfalt unseres Parlaments.
Das Problem ist nur, bei vielen kleineren Parteien im Parlament und großen Abweichungen zwischen dem Erst- und dem Zweitstimmenergebnis entstehen Überhangmandate. Die vergrößern den Bundestag gleich doppelt, denn um das Größenverhältnis der Fraktionen auszutarieren, werden Überhangmandate für die eine Fraktion mit Ausgleichsmandaten für die anderen kompensiert. Knapp 600 Sitze soll der Bundestag regulär haben. Im Moment sind es 709. Der Regierungsentwurf sieht also vor, die Zahl der Überhangmandate leicht zu reduzieren. Im Bundestag stieß er auf energischen Widerstand der Opposition.
Da kommt die Regierungsmehrheit mit einer Drucksache um die Ecke. Wie auf allen anderen politischen Feldern, ein zusammengenageltes Stückwerk von Reform kann überhaupt nicht die Rede sein,
urteilte Albrecht Glaser für die AfD. Denn diese Wahlrechtsreform benachteilige systematisch die kleinen Fraktionen. Da sei den Regierungsparteien wohl das Hemd näher gewesen als der Rock, vermutete Glaser. Auch für Marco Buschmann von der FDP ist der Reformvorschlag der Regierung schon im Ansatz verfehlt. Überhangmandate verzerrten den Wählerwillen.
Und die Zahl der Überhangmandate reduziert man, indem man angemessen die Zahl der Wahlkreise reduziert.
Was die Koalition aber erst vor der übernächsten Bundestagswahl, also 2025, vorhabe. Schlampig sei dieser Gesetzentwurf, sagte Buschmann. Es sei dort zum Beispiel von der Landesliste die Rede. Dabei gäbe es doch eine für jedes Bundesland und jede Partei. Und überhaupt, warum denn die Regierung eine Wahlrechtsreform auf den Weg bringe und das nicht dem Bundestag überlasse, wollte für die Linke der Abgeordnete Friedrich Strettmanns wissen.
Am Ende entscheidet der Koalitionsausschuss als Klüngelrunde über das Wahlrecht und darüber sind Sie nicht in der Lage, mit uns zu reden. Eine Unverschämtheit.
Britta Hasselmann von den Grünen zog schließlich eine Tortengrafik aus ihrem Redemanuskript. Würde am nächsten Sonntag gewählt und wäre das Ergebnis so wie in der letzten Wahlumfrage von Infratest DIMAP, dann hätte der nächste Bundestag 771 Sitze und mit der Reform der Regierung immer noch 763. Also nochmals 54 Mandate mehr als heute. Eine Verkleinerung dieses XXL-Parlaments, so die grüne Hasselmann, sieht wohl anders aus.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bei der Präsidentschaftswahl in den USA 2016, da hatte Russland seine Finger im amerikanischen Wahlkampf. Und das hat später sogar Ermittlungen nach sich gezogen, inwieweit Präsident Donald Trump darin verwickelt war. Jetzt warnt die Bundespolizei FBI, dass Moskau schon wieder mitmischt. Das hat FBI-Chef Christopher Wray heute in einer Anhörung im Kongress gesagt. Und was macht Trump? Der schimpft. Auf den FBI-Chef aus Washington, Claudia Sarre.
Das Thema kommt einem bekannt vor. Die Russen mischen sich massiv in die amerikanische Wahl ein. Das war schon 2016 so und auch jetzt scheinen sie es wieder zu versuchen. Zumindest sieht das FBI stichfeste Beweise dafür.
We certainly have seen very active efforts by the Russians to influence our election in 2020. To denigrate Vice President Biden.
Sie hätten sehr, sehr aktive Bemühungen der Russen festgestellt, die Wahlen 2020 zu beeinflussen, sagte der Chef der Bundespolizei FBI, Christopher Wray, bei einer Anhörung im US-Kongress, um vor allem Joe Biden, den demokratischen Präsidentschaftskandidaten, schlecht zu machen.
Social media, use of proxies, state media, online journals, etc. An effort to both sow divisiveness and discord.
Mithilfe von sozialen Netzwerken und Proxy-Servern in Staatsmedien und in Online-Magazinen hätten die Russen versucht, Spaltung zu erzeugen und Zwietracht zu säen, sagte der FBI-Chef. Auch wenn bislang, anders als beim letzten Mal, die Wahlinfrastruktur nicht angegriffen worden sei, so Wray, sorge er sich doch, dass der ständige Trommelschlag an Falschinformationen das Vertrauen der Amerikaner in den Wahlausgang erschüttern könnte. Bereits vor 4 Jahren hatte sich Russland in das Rennen um das Weiße Haus eingemischt. Untersuchungen der US-Geheimdienste hatten bestätigt, dass diese Einmischung in erster Linie Donald Trump zugute kam. Trump hatte diese Vorwürfe immer zurückgewiesen und reagierte auch diesmal mit Unmut auf die Äußerungen des FBI-Chefs. Er twitterte, sie sehen keine Aktivität von China, obwohl es eine viel größere Bedrohung darstellt als Russland, Russland, Russland. Präsidentschaftskandidat Biden bezeichnete Russland gestern Abend bei einem sogenannten Town Hall-Meeting als Feind der USA. Für die Einmischung in US-Angelegenheiten, so die Drohung Bidens, werde der russische Präsident Putin bezahlen müssen.
Aus Washington, Claudia Sarre. Donald Trump hasst TikTok. Gerüchten zufolge liegt das daran, dass User die populäre chinesische Video-App dafür genutzt hatten, gegen einen Wahlkampfauftritt von Trump zu protestieren. Der chinesische Besitzer ByteDance wollte außerdem an Microsoft verkaufen. Trump hatte bereits Anfang August US-amerikanischen Firmen und Nutzern verboten, Geschäfte mit TikTok zu machen. Jetzt geht die Trump-Regierung noch einen Schritt weiter. Am Sonntag sollen App-Stores in den USA TikTok und das ebenfalls chinesische WeChat löschen. Aus Washington, Katrin Brandt.
Ab Montag wird es in den USA nicht mehr möglich sein, die beiden Apps TikTok und WeChat herunterzuladen. Wer sie bereits installiert hat, wird keine Updates mehr bekommen, hieß es aus dem US-Handelsministerium. Die Nachrichtenplattform WeChat wird zudem nur noch sehr eingeschränkt nutzbar sein. Für die Videoplattform TikTok gilt das nicht, sagte Handelsminister Wilbur Ross bei Fox Business.
The basic TikTok will stay intact until November 12th.
Die TikTok-App bleibe in ihrer Grundausstattung intakt bis zum 12. November, sagt Ross. Dann könnte auch diese App nicht mehr nutzbar sein. Das könnte rund 1 Million Anwender in den USA betreffen. Soweit muss es allerdings nicht kommen. Präsident Trump hatte dem chinesischen Besitzer von TikTok, ByteDance, bis Sonntag ein Ultimatum gesetzt, die App an US-amerikanische Firmen zu verkaufen. Nachdem Microsoft nicht mehr im Rennen ist, wird im Moment offenbar intensiv mit Oracle und Walmart verhandelt. Sollte es zu einer Einigung kommen, der Präsident Trump zustimmt, könnten die Verbote auch wieder aufgehoben werden. Diese Woche allerdings gab sich der Präsident noch sehr skeptisch.
No, I'm not prepared to sign off on anything. I have to see the deal.
Nein, er sei noch nicht bereit, irgendetwas zu unterschreiben, sagte Trump bei einer Pressekonferenz. Wir wollen Sicherheit, vor allem mit Blick auf das, was in China vorgeht.
We need security, especially after what we've seen with respect to China and what's going on. We want security.
Trump erneuerte diese Woche auch seine Idee, dass, sollte es zum Verkauf von TikTok kommen, eine namhafte Summe an das Finanzministerium abgezweigt werden sollte. Schließlich, so seine Argumentation, sei der Verkauf nur durch die US-Regierung zustande gekommen.
I said, no, I want a big chunk of that money to go to the United States government because we made it possible.
Seit Monaten schon hat die US-Regierung die beiden Apps im Blick. Nach ihrer Auffassung sammeln TikTok und WeChat große Mengen an Daten bei ihren Nutzern ein, darunter die Standorte, die Suchverläufe und die Aktivitäten im Netz. Weil die Besitzer verpflichtet seien, mit der Kommunistischen Partei Chinas zusammenzuarbeiten, stellen sie ein inakzeptables Risiko für die Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der USA dar, heißt es aus dem Handelsministerium. ByteDance hingegen bestreitet, Daten weiterzugeben. Das de facto Verbot der Plattform WeChat trifft besonders die rund 6 Millionen Chinesen, die in den USA leben. Für sie ist WeChat eine wichtige Verbindung zur Familie in China. Andere Dienste wie Facebook, WhatsApp oder Telegram werden von der Kommunistischen Partei blockiert. WeChat kam in den vergangenen Monaten im Schnitt auf täglich 19 Millionen Nutzer. Die Plattform wird außerdem genutzt, um Geld zu überweisen. Auch diese Funktion wird in den USA eingeschränkt.
Heute beginnt die neue Fußball-Bundesliga-Saison und die wird der FC Bayern München mit einem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 eröffnen. Der traditionelle Auftakt beim Top-Verein sollte eigentlich vor 7.500 Zuschauern ausgetragen. Nun wird es doch wieder ein Geisterspiel, weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen in München zu hoch liegt. Erst hü, dann hot. Frage an Taufik Khalil, wie reagieren denn die Bayern?
Naja, die Bosse des FC Bayern, die dürften wohl nicht so glücklich gewesen sein. Und diesen Eiertanz, muss man ja wirklich sagen, der da im Laufe dieser Woche eben aufkam, mal mit, mal ohne Zuschauer, jetzt eben am Ende ohne, das ist natürlich auch ein Stück Glaubwürdigkeit gegenüber den Fans. Auf der anderen Seite, die Mannschaft nimmt es hochprofessionell. Leon Goretzka hatte unter der Woche ohnehin schon gesagt, er findet das Ganze ein bisschen schwierig, die Zahlen gehen hoch und wir fangen da gerade wieder an mit Zuschauern zu spielen. Und auch Hansi Flick, klare Aussage, die Verantwortlichen haben keinen leichten Job. Wir nehmen das so, wie es kommt, dann eben ohne, auch wenn es mit sicherlich ein bisschen mehr Spaß gemacht hätte.
Also ein bisschen Schulterzucken bei den Bayern und auch Schalke-Trainer David Wagner bleibt entspannt.
In diesem großen Stadion, ob da jetzt 7.500 gewesen wären oder nicht, das macht keinen Riesenunterschied. Nichtsdestotrotz hätte ich es mir aussuchen können, hätte ich lieber 7.500 wie gar keine. Aber ich denke nicht, dass dadurch sich das Spiel verändern wird.
Soweit die Reaktion von Bayern und Schalkern vor dem Spiel. Ja, und wenn man nun ohne die Gefühle von Managern, Trainern und Spielern auf die Sache schaut, wenn man ohne die Sehnsucht der Fans die Frage betrachtet, ob Fußballspiele in Corona-Krisenzeiten mit oder ohne Zuschauer im Stadion stattfinden sollten, Barbara Kostolnik kommentiert.
Überraschung. In München steigen die Infektionszahlen und daher sind Menschenansammlungen in einem Stadion nicht gut. Natürlich ist es kolossal richtig, dass der Oberbürgermeister, dem die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger, und zwar aller Bürger, auch der Bayern-Fans, am Herzen liegen muss, ein Geisterspiel anordnet. Selbst wenn 7.500 Zuschauer sich im weiten Rund der Allianz Arena verlieren würden, es passen schließlich 10-mal so viel hinein, auch die 7.500 müssen anreisen. Sie schreien in der Regel laut, weil es ganz sicher viele Tore für den FC Bayern Champions-League-Sieger gegen die müden Schalker zu feiern gibt. Sie müssen freudetrunken wieder abreisen. Alles das ist in Corona-Zeiten riskant. Und in einer Stadt, in der das lokale Infektionsgeschehen problematisch ist, ist es geradezu haarsträubend riskant. Risiken kann man in einer Pandemie aber nicht einfach so in Kauf nehmen. Und Massenansammlungen bleiben Massenansammlungen, egal ob sie im Stadion stattfinden oder im Park. Natürlich werden jetzt wieder viele sagen, hätte man das nicht früher haben können? Wieso gibt es überhaupt ein Hygienekonzept? Wieso haben die Ministerpräsidenten gerade erst beschlossen, dass bis zu 20% des Fassungsvermögens eines Stadions ausgeschöpft werden können, wenn man dann doch wieder alles über den Haufen wirft? Aber genau dafür gibt es ein Hygienekonzept, das immer lokal vor Ort geprüft wird. Wenn nämlich in Leipzig oder in Bremen das Infektionsgeschehen eine kritische Marke überschreitet, wie das in München der Fall ist, werden auch dort keine Zuschauer ins Stadion gelassen werden, wenn die Verantwortlichen verantwortungsbewusst handeln. Sicherheit geht vor. Natürlich trifft es viele kleine Vereine, die dringend auf Einnahmen angewiesen sind, darauf, dass sich wieder etwas tut, dass die Menschen teilhaben an ihrem Sport. Aber niemandem ist damit gedient, wenn Augen zugedrückt werden und das Virus dann ungebremst seinen Eroberungsfeldzug startet. Daher kann man sich freuen, wenn aufgrund eines schwachen Infektionsgeschehens Zuschauer im Stadion erlaubt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, kann man sich auch freuen. Denn dann handeln die Verantwortlichen so, wie sie es müssen. Verantwortlich.
Die Bundesliga startet nun doch heute Abend ohne Zuschauer. Barbara Kostolnik kommentiert im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben rund einen Monat lang Tarifverhandlungen geführt. Die hatten sie vorgezogen und sie hatten sich schon im Mai darauf verständigt, dass keine Arbeitsplätze gestrichen werden sollten, trotz der Corona-Pandemie. Sehr konfrontativ waren die Verhandlungen also nicht und die Einigung, die es jetzt gibt, die loben beide Seiten. Aus Berlin, Carsten Zumack.
Die Löhne steigen demnach im Januar 2022 um 1,5%. Ein recht moderater Anstieg, der geringer ausfällt als in den Jahren zuvor. Und trotzdem spricht Bahnpersonalvorstand Martin Seiler von einem Meilenstein.
Hier hat die EVG gemeinsam mit uns Verantwortung übernommen. Und das ist beispielhaft für Deutschland, ist beispielhaft, wie wir auch nach vorne raus tatsächlich aus der Krise heraus gestärkt hervorgehen können.
Hauptgrund für den sehr zurückhaltenden Tarifabschluss. Die Deutsche Bahn hat durch die Corona-Krise Milliarden Einbußen erlitten. Deshalb steckte die Eisenbahnergewerkschaft EVG am Ende auch etwas zurück. Schließlich sei es diesmal um die Zukunft des Konzerns und der Arbeitsplätze gegangen, wie der kommissarische EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel betont.
Es wird keine Verschlechterungen geben in den nächsten 24 Monaten. Trotz einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, die Deutsche Bahn AG wird in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2024 mehr als 8 Milliarden Euro Schaden durch die Pandemie haben. Ein enormer Betrag, wobei jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ihren Beitrag leisten.
Eine moderate Lohnerhöhung bleibt aber. Zudem konnte die Eisenbahnergewerkschaft die knapp 215.000 Jobs im Konzern sichern. Betriebsbedingte Kündigungen schließt der neue Tarifvertrag bis Februar 2023 aus. Die Bahn hat sich sogar verpflichtet, künftig mindestens 18.000 neue Mitarbeiter jährlich einzustellen. In Qualifizierung und berufliche Mobilität wird zusätzlich investiert. Sollte es zu einer zweiten Corona-Welle kommen, können sich Beschäftigte mit Kindern für die Betreuung bis zu 50 Tage freistellen lassen.
Das ist der beste Tarifabschluss, der in Deutschland in den Zeiten der Pandemie bisher gemacht wurde. Ein Tarifabschluss, der von Verantwortung, aber auch von Augenmaß gekennzeichnet ist, und zwar auf beiden Seiten. Das will ich sehr deutlich sagen. Er gibt dem Unternehmen Sicherheit, aber er gibt auch uns Sicherheit. Er gibt den Beschäftigten Sicherheit, weil sie wissen, sie werden weiter eine gute Bezahlung haben und sie werden weiter sichere Arbeitsplätze haben.
Hommel kritisiert in diesem Zusammenhang, dass die konkurrierende Lokführergewerkschaft GDL vorzeitige Verhandlungen ablehnt. Diese Haltung sei schädlich für die Beschäftigten der Deutschen Bahn, so der kommissarische EVG-Chef.
Wer ein Auto klaut, der macht sich strafbar, klar. Wer ein Auto kauft, das gestohlen ist, der macht sich auch strafbar, sollte man denken. Aber so einfach ist es juristisch wohl nicht. Der Bundesgerichtshof musste folgenden Fall beurteilen. Ein Krimineller macht eine Probefahrt mit einem Vorführwagen und den verkauft er dann einer nichtsahnenden Frau. Das Autohaus verklagt die Käuferin. Pech für das Autohaus. Der BGH hat entschieden, rechtmäßige Eigentümerin ist die neue Besitzerin. Aus Karlsruhe, Bernd Wolf.
Die Lehre aus dem Urteil des höchsten deutschen Zivilgerichts kann nur lauten, bei Probefahrten sollten Sie nie so leichtfertig sein, dass es so aussieht, als geben Sie im Hergeben des Autos den Besitz daran freiwillig auf. Dies gilt für Autohäuser genauso wie für Privatmenschen. Denn, so lesen die 5 RichterInnen aus dem bürgerlichen Gesetzbuch heraus, zwar sei es nicht möglich, Eigentum an gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen Sachen gutgläubig zu erwerben. Wenn man aber sein Auto ohne Sicherheitsvorkehrungen jemandem aushändigt, dann könnte das eine freiwillige Aufgabe des Besitzes sein. Man öffnet die Tür dafür, dass im Falle eines Diebstahls ein anderer, der davon nichts weiß, gutgläubig Eigentum an dem Auto erwirbt. Begründung: Das Auto ist nicht abhanden gekommen im Sinne des Gesetzes. Die Geschichte. Ein Kaufinteressent legte bei einem Autohaus einen italienischen Personalausweis, einen italienischen Führerschein und eine Meldebestätigung einer deutschen Stadt vor. Alles perfekt gefälscht. Er wollte den 53.000 Euro teuren Mercedes-Benz Marco Polo probefahren, eine Stunde lang. Das Autohaus hatte ihm das gestattet, per Fahrzeugbenutzungsvertrag. Man verzichtete darauf, einen Mitarbeiter als Beifahrer mitzuschicken. Es gab kein GPS, nicht einmal die falsche Handynummer des mutmaßlich Mafios-Tätigen wurde getestet. Der verschwand. Eine Frau kaufte dem Mann kurze Zeit später den Wagen übers Internet ab. Man traf sich am Hamburger Hauptbahnhof. Der Van war über 6.000 Euro billiger als im Autohaus. Die Fahrzeugpapiere waren perfekt gefälscht. Die Originalvordrucke stammten nämlich aus einem Einbruch in eine Kfz-Zulassungsstelle. Als sie das Reisemobil anmelden wollte, verweigerte dies die Behörde, weil es gestohlen sei. Das Autohaus klagte nun auf Rückgabe. Die Frau klagte ihrerseits. Sie wollte die Originalpapiere und den Zweitschlüssel vom Autohaus. Der Bundesgerichtshof befand, die Frau darf den Wagen behalten. Sie habe, von den Machenschaften des Bandenkriminellen nichts wissend, gutgläubig Eigentum erworben. Dass das Autohaus von einem Kriminellen getäuscht wurde, ändert nichts daran, dass es ihm freiwillig den Mercedes-Benz Marco Polo übergeben hat.
In Düsseldorf, da war heute der Karneval das Thema, jetzt schon. Denn da hat der Chef der Staatskanzlei zusammengesessen mit Vertretern der Rheinischen Festkomitees und des Bundesdeutscher Karneval. Und die haben darüber beraten, ob der kommende Karneval überhaupt stattfinden soll. Friederike Müllender, wie ist die Reaktion denn ausgefallen? Wie ist die Entscheidung gewesen?
Ja, sie sind ein bisschen verspätet vor die Kameras getreten. Der Chef der Staatskanzlei Liminski und der Präsident des Festkomitees vom Kölner Karneval Kuckelkorn. Und sie haben gesagt, auch der Karneval muss sich dieses Jahr anpassen. Das heißt, ein Karneval, wie wir ihn kennen, wird nicht möglich sein. Keine Rosenmontagszüge, kein klassischer Sitzungskarneval und auch kein enges Feiern in Kneipen und Restaurants und damit auch verbunden die dringende Bitte der Landesregierung. Bitte kommt nicht in die Karnevalshochburgen am 11.11. Man solle zu Hause feiern im kleinen Kreis. Was denkbar wäre, sind sogenannte kleine Karnevalskulturveranstaltungen mit aktuell maximal 300 Menschen. Das wären dann aber auch eine geschlossene Veranstaltung, für die es dann natürlich auch ein Hygienekonzept geben muss. Das hat Joachim Wüst, der Vizepräsident des Festkomitees Kölner Karneval, bereits kurz vor der Pressekonferenz erklärt. Und ja, was an dieser Stelle auch wichtig ist, private Feiern, etwa im Kindergarten oder in der Grundschule, die sind von dieser Regelung nicht betroffen. Private Feiern unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen sind gestattet, aber das große Ganze, das wird es dieses Jahr nicht geben wie sonst.
Aber bis zum Beginn der Session am 11.11. ist ja noch Zeit. Warum war heute dieser Termin so dringlich?
Also die Hoffnung, dass rechtzeitig vor Sessionsbeginn in gut 6 Wochen noch ein Impfstoff kommt, der die Feierlichkeiten mit Schunkeln, Bützen, Tanzen, Feiern und das Ganze eng unter Alkoholkonsum noch retten könnte, die ist ja vorbei. Und die Verantwortlichen aus den Karnevalshochburgen haben Sorge, dass sie eventuell ja ausufernde Feierlichkeiten auf der Straße nicht kontrollieren können. Und daher war ja auch eine ihrer Forderungen, einen Alkohol- und Verweilverbot in den Städten an den entsprechenden Tagen. Man hatte ja deutlich Angst vor einem großen Imageschaden und es ging auch einfach um Planungssicherheit. Man wollte da jetzt eine Antwort haben.
Schon erstaunlich, dass die Karnevalsverantwortlichen selber darauf gedrungen haben, ne? Was heißt das denn für die Vereine finanziell?
Ja, absolut. Also da kommt es jetzt auch drauf an, wie groß die jeweiligen Vereine sind. Klar, finanzielle Schäden werden alle auf die ein oder andere Art ja davontragen. Kleinere Vereine werden möglicherweise pleite gehen und ja, die finanziellen Folgen bekommen aber natürlich auch die Säle, die Bands, die Künstlerinnen und Künstler, die Hotels zu spüren. Da gab es eine Studie einer renommierten Wirtschaftsberatungsfirma aus dem Jahr 2018. Die sprechen von einer Wertschöpfung von 600 100 Millionen Euro allein für den Kölner Karneval. Aber das hat Liminski jetzt vor wenigen Minuten auch nochmal gesagt. Als Landesregierung wollen sie dabei helfen, Heimat- und Brauchtumspflege zu erhalten und dieses bestehende Vereinshilfeprogramm so zu verlängern, dass auch die Karnevalsvereine daran noch teilnehmen können. Und aktuell sind da 50 Millionen Euro für vorgesehen.
Na, dann hoffen wir mal für die Jecken. Vielen Dank für diese Information, Friederike Müllender. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen, einen Nicht-Jecken-Abend. Wir haben ja schließlich noch September. Wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.